Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Susanne Lurweg, schönen guten Tag. Wem gehört was und wie gehen wir mit öffentlichem Besitz um? Wie verteilen wir den Wohlstand? Fragen, die Thomas Köck in seinem neuen Stück Eigentum stellt. Fragen, die derzeit heiß diskutiert werden, unter anderem, weil die letzte Generation das Brandenburger Tor beschmiert hat. Und Fragen, die sich in den Bildern von Otto Dix manifestieren, wenn das Eis zerschnitten wird, auf dem Menschen von einem Land ins nächste flüchten könnten. Das und eine Ausstellung des Porträtmalers Franz Hals in London sind unsere Themen. Wir halten es regelmäßig in den Händen, zumindest immer dann, wenn wir eine 1-, 2- oder 5-Cent-Münze aus dem Portemonnaie holen. Wir nutzen es aber auch als Kulisse für große Feierlichkeiten, wie den Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer, lange her. Die Rede ist vom Brandenburger Tor, dem in vielen Köpfen zumeist positiv konnotierten Bauwerk, das für die meisten das Symbol der deutschen Einheit ist, die wir in wenigen Tagen wieder feierlich begehen. Es ist der Ort, an dem historische Reden von John F. Kennedy, Ronald Reagan, Willy Brandt und anderen Politikern gehalten wurden. Nun hat die letzte Generation es mit Farbe besprüht. Der orangene Anstrich haftet, die Reinigung ist teuer, die Aufregung groß. Über den Umgang der Deutschen mit Denkmälern und im Besonderen ihr Verhältnis zum Brandenburger Tor habe ich mit dem Historiker Heinrich August Winkler gesprochen und ihn gefragt: Herr Winkler, gibt es eigentlich einen vergleichbaren Ort in Deutschland mit einer derartigen historischen Strahl- und Symbolkraft?
Da kommt vielleicht noch der Deutsche Reichstag in Frage, aber der wird sehr, sehr gut bewacht. Und das haben vor einigen Jahren auch jene rechtsradikalen Spinner merken müssen, jede Verschwörungstheoretiker und Reichsbürger, die mit einem Sturm auf den Reichstag praktisch einen Umsturz einleiten wollten. Nein, am Reichstag kann man nicht so gut demonstrieren wie am Brandenburger Tor, wenn man irgendwelche Botschaften an die Deutschen bringen will. Und das dürfte der letzten Generation wohl klar gewesen sein. Das Kyffhäuser-Denkmal, das Völkerschlachtsdenkmal von Leipzig, alles Symbole, die eindeutig militaristische Botschaften vertreten, die kommen ja schwerlich für solche Zwecke in Frage.
Mir fiele spontan noch die Paulskirche in Frankfurt ein, die liegt aber jetzt auch nicht an einem so hübschen Boulevard wie das Brandenburger Tor. Vielleicht ist das dann auch nicht so imposant.
Das dürfte ein wesentlicher Grund sein.
Ihre Kollegin, die Historikerin Hedwig Richter, die hat in einem Tweet geäußert, das sei ein würdiger Gebrauch unseres Nationaldenkmals. Mir fällt momentan kein besserer ein, schreibt sie. Können Sie dazu stimmen?
Nein, ich denke, das ist ein sehr ahistorischer und auch ein eigentümlich autoritärer Standpunkt. Es ist ja ein Willkürakt, ein Akt der Bevormundung, ein äußerst autoritärer Akt, wenn eine Gruppe beschließt, ihr sollt jetzt beim Brandenburger Tor nicht mehr an die deutsche Einheit oder an ein Symbol für Einheit und Freiheit denken, sondern an die Umweltzerstörung. Diesem Zweck wird man damit schwerlich dienen. Es ist durchaus nicht schwer, Menschen davon zu überzeugen, dass der Kampf gegen die Umweltkrise notwendig ist, um nicht deren Umschlag in eine Umweltkatastrophe zu erreichen. Aber mit solchen Methoden erreicht man eher das Gegenteil, Überdruss und sinnlose Empörung.
Blicken wir noch mal genauer auf das Brandenburger Tor, was ja heute so durchweg positiv wahrgenommen wird. Aber das hat ja eine sehr wechselvolle Geschichte. Also angefangen davon, dass Napoleon die Quadriga klaute, sie mitnahm nach Paris, kam dann kurze Zeit wieder. Aber auch die Nazis haben es als Kulisse genutzt und die Machthaber im Osten Deutschlands, um den Aufstand am 17. Juni 1953 zu bekämpfen. Und noch heute sind ja die Straßen in Richtung des Tores. Auf der einen Seite heißt es Straße 17. Juni. Und unter den Linden ist das Brandenburger Tor tatsächlich ein Symbol für die Einheit, nicht immer auch noch ein bisschen für die Zerrissenheit des Landes?
Ja, dieses Denkmal der preußischen Geschichte des späten 18. Jahrhunderts, Das ist in der Tat im Laufe der folgenden über 200 Jahre zu einem Symbol einer extrem wechselvollen und widerspruchsvollen deutschen Geschichte geworden. Man denkt an Napoleon, man denkt an den 18. März 1848, den Ort der deutschen Revolution oder einen sehr wichtigen Ort dieser Revolution von 1848. Man denkt an 1870, an den September, als nach der Schlacht von Sedan ein Spruchband über dem Brandenburger Tor erschien, welch eine Wendung durch Gottes Fügung. Man denkt an Bilder vom November 1918, von der deutschen Revolution jenes Jahres, natürlich auch an die Jahre nach 1933, als Kolonnen der SA und später der Wehrmacht mit dem Hakenkreuz durch das Brandenburger Tor zogen. Man denkt an die Zeit nach 1945, als das Brandenburger Tor zu einem Symbol der deutschen Teilung und dann seit dem 17. Juni 1953 zu einem Symbol für Einheit und Freiheit wurde, an das Abzeichen des Kuratoriums Unteilbares Deutschland mit dem Brandenburger Tor. Ich habe das selbst jahrelang getragen in meiner Schülerzeit. Man denkt an die Bilder von Brandt und Kennedy und Adenauer vor dem Brandenburger Tor, an Ronald Reagan. Es war zum Symbol der ungelösten deutschen Frage geworden. Das Brandenburger Tor erinnerte daran, dass ein Teil der Deutschen in Freiheit und der andere in Unfreiheit lebte. Zugleich wurde dieses Brandenburger Tor zu einem Symbol eines weit über Deutschland hinausgreifenden Ost-West-Konflikts, der Zwiegespaltenheit der Welt. Das ist ein Symbol, das es in sich hat, das sehr unterschiedliche Botschaften vertritt, aber am Ende überlagert von einer positiven, deutschlandübergreifenden Botschaft, einer Botschaft der Freiheit.
Aber wie steht es generell in Deutschland mit dem Umgang mit Nationaldenkmälern? Tun wir uns einfach so schwer, ein inniges, intimes Verhältnis zu ihnen zu entwickeln aufgrund unserer Geschichte?
Ich denke, ja. Deutschland ist sehr viel später ein Nationalstaat geworden als viele andere europäische Staaten, unter ihnen Frankreich, die auf eine längere Geschichte zurückblicken können und eine Geschichte, in der es eben mehr Triumphe als Tragödien gibt. Deutschland ist eben sehr spät unter preußischer Dominanz zu einem Nationalstaat geworden. Es ist als Nationalstaat gescheitert, es ist geteilt worden und wieder vereinigt worden. Es gibt nicht viele Symbole, die diese wechselvolle und widerspruchsvolle Geschichte so symbolisieren wie das Brandenburger Tor in Berlin.
Aber erinnern wir uns im Grunde nicht viel zu selten an die Bedeutung? Also in der Regel ist das Brandenburger Tor ja vor allem Anziehungspunkt für Touristen mit dazugehörigen Souvenirshops. Brauchen wir manchmal solche Aufreger wie jetzt den durch die Beschmierung der letzten Generation, um uns nochmal klarzumachen, welche Bedeutung das Brandenburger Tor eigentlich hat?
Wenn das die Wirkung dieses kostspieligen Farbanschlags wäre, dann hätte sie dann doch am Ende noch etwas Positives gehabt.
Welches Verhältnis würden Sie denn der Jugend, also ohne die jetzt verallgemeinern zu wollen, attestieren? Ist es eher ein ignorantes oder bewusstes im Umgang mit Denkmälern?
Ich glaube, es ist eine Eigenart von Einzweckbewegung oder wie man im Englischen sagt, Single Purpose Movement, dass sie ein großes Ziel vor Augen haben, aber nicht sehen wollen, wie schwierig die Aufgabe der Politik ist, die große Ziele mit anderen großen Zielen verbinden muss, die vor allem immer erreichen muss, dass sie auch für unpopuläre Maßnahmen Mehrheiten braucht, dass sie um Mehrheiten kämpfen muss, damit nicht am Ende das Vertrauen in die Demokratie auf der Strecke bleibt. Dass die Demokratie erhalten bleibt, das muss immer mitgedacht werden. Und wenn man Menschen gegen noch so berechtigte Ziele aufbringt, weil man sich in den Methoden vergreift, dann ist das kontraproduktiv. Es wirkt das Gegenteil dessen, was man erreichen will. Und das ist etwas, was die letzte Generation offenkundig erst noch lernen muss.
Der Historiker Heinrich August Winkler zur Beschädigung des Brandenburger Tors durch die letzte Generation und zum Umgang der Deutschen mit Denkmälern. Keine Denkmäler, sondern vor allem Porträts gelten als die Spezialität des niederländischen Malers Frans Hals, ein Vertreter des sogenannten goldenen Zeitalters in den Niederlanden. Jener Epoche im 17. Jahrhundert, die in erster Linie mit Rembrandt und Vermeer assoziiert wird und aus dem kleinen Land eine Kunsthochburg machte. Frans Hals stand ziemlich lange ein wenig im Schatten seiner Zeitgenossen und zu Unrecht finden viele. Denn wie kaum ein zweiter hatte Hals die Gabe, Menschen und Szenen mit dem Pinsel zum Leben zu erwecken. Die Londoner National Gallery zeigt nun 60 Werke aus aller Welt von ihm. Hans Pietsch hat sie für uns gesehen.
Wer der Mann auf dem Gemälde ist, wissen wir nicht. Seine luxuriös verzierte Kleidung deutet darauf hin, dass er Junggeselle ist. Verheiratete Männer kleideten sich in der Regel einfacher. Die Pose mit der auf die Hüfte gestützten Hand gibt dem Bild Tiefe. Trotz des Titels des Gemäldes lacht der Mann nicht, er lächelt. Der lachende Kavalier von 1624 in der Wallace Collection ist eines der bekanntesten Gemälde der Welt und eines der beliebtesten in Londons Museen. Es ist immer wieder köstlich zu beobachten, wie die Besucher vor dem Bild allmählich zu schmunzeln beginnen, als habe sie das Lachen des Kavaliers angesteckt. Es sei schwer zu sagen, was sein Trick bei der Darstellung von Gelächter ist, sagt Kurator Bart Cornelis von der National Gallery.
It's difficult to know what the exact trick is. I mean, what we can agree on, I think, is that he pulls it off. And every time it is an actual laugh and it feels natural.
Worüber wir uns einig sein können, ist, dass es ihm gelingt. Es ist jedes Mal ein wirkliches Lachen oder Schmunzeln. Es ist echt und natürlich. Das Gesicht gerinnt nie zur Grimasse. Die meisten Maler scheuen vor der Darstellung von Lachen zurück, weil es so schwierig ist. Der um 1582 in Harlem geborene Niederländer ist ein Meister des Schmunzelns und Lachens. Er malt sogar die entblößten Zähne, was bei seinen Kinderporträts besonders entzückend wirkt. Da ist etwa der um 1630 entstandene lachende Junge mit seinem molligen Gesicht, der Mund zu einem Lachen auseinandergezogen, die Zähne zeigend, selbst die blitzenden Augen lachen. Dabei hilft Hals seine Maltechnik, wie Bart Cornelis erläutert.
The technical term is à la prima. He puts paint to canvas or panel in one go. I mean, he does a sort of.
Die Technik nennt man à la prima, das heißt, die Farbe wird mit dem Pinsel ohne Vorzeichnung direkt auf die Leinwand aufgetragen, und zwar nass auf nass. Der Maler lässt die Farbe nicht trocknen, bevor er den nächsten Pinselstrich setzt. Man sieht immer wieder, wie Pinselstriche ineinander fließen. Wegen dieser lockeren Malweise schätzten ihn die Impressionisten. Van Gogh liebte ihn, und wenn man ein Detail aus einem seiner Werke, etwa eine Hand, heraushebt, könnte dieses aus einem Gemälde von Manet stammen. Die Technik gibt den Gesichtern auch ihre Lebendigkeit und Unmittelbarkeit. Und um Unmittelbarkeit geht es dem Maler hauptsächlich. Er malt Schnappschüsse, einen flüchtigen Augenblick im Leben eines Gesichts. Das macht seine Porträts so modern. Die Porträts von Hals sind fast immer lebensgroß. Das macht es dem Betrachter leichter, sich mit ihnen zu identifizieren. Vor allem, wenn sie uns wie Peter Verdonk mit seiner schillernden Jacke oder Jasper Schade mit kühn gezwirbeltem Schnurrbart direkt in die Augen blicken. Er ist ein brillanter Maler, der Menschen aus Fleisch und Blut malte, wie Bart Cornelis sich ausdrückt.
I think he's a brilliant virtuoso painter who manages to present people of flesh and blood.
Diese Menschen lebten vor mehreren Jahrhunderten und trotzdem haben wir ein Verhältnis zu ihnen. Sie sind uns bekannt, könnten unsere Freunde oder Nachbarn sein. In dieser Hinsicht steht er in seinem Jahrhundert auf einer Stufe mit Rembrandt und Velázquez in Spanien. Der Rundgang durch die 6 Räume der National Gallery, vorbei an einem interessanten Gesicht nach dem anderen, ist ein wahres Vergnügen. Man begegnet dem Lebenswerk eines Malers, dem es gelang, mit Pinsel und Farbe ungeheure Lebendigkeit und Lebensfreude auf der Leinwand festzuhalten.
Hans Pietsch über den holländischen Meister mit Humor Frans Hals. Die Ausstellung in der Londoner National Gallery ist noch bis zum 21. Januar im kommenden Jahr zu sehen. Wer sich mit dem Klima beschäftigt, der ist ganz schnell auch beim Wohnungsbau, denn der ist ein großer Klimakiller, aber auch dringend nötig. Allerdings schwingt bei dem sensiblen Thema auch immer die Frage mit, wer baut für wen, wem gehört was. Der österreichische Dramatiker Thomas Köck, der scheint prädestiniert, dies in einen Bühnenstoff zu verwandeln. Denn er hatte seinen ersten großen Erfolg mit einer Klimatrilogie, in der es unter anderem um die Zerstörung der Umwelt durch den Menschen geht. Nun, in seinem neuen Stück, das gestern in Köln uraufgeführt wurde, da rückt er den kapitalistischen Eigentumsbegriff in den Mittelpunkt und beleuchtet ihn in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Eigentum, let's face it, we are fucked, heißt das Werk. Isabel Stier war bei der Uraufführung dabei.
Wie viele menschliche Abgründe passen in einen Theatertext? Viele, zumindest bei Thomas Köck. Geiz, Gier, Skrupellosigkeit, Redundanz der Spezies Mensch. Das alles kulminiert in seinem neuen Text, in dem es eigentlich nur um die völlig kaputte Wohnraumsituation in einem der reichsten Länder der Erde gehen sollte. Die Mischung aus Zeitreisen, Cyborgs und Besitzansprüchen ist als fünfteilige Komödie angekündigt. Die Genrezuschreibung passt allerdings nur zu Kapitel 2 von 5, denn ein Großteil des Abends ist hektisch, laut und alles andere als heiter. Aber zurück zum komödiantischen Teil, einer Hausbesichtigung, bei der es heiß hergeht. Kaufinteressierte lassen sich von Katharina Schmalenberg als gewitzter Maklerin um den Finger wickeln. Mit unzähligen Perlenketten um den Hals und beiden Armen voller Lederhandtaschen rollt sie auf einem Balance-Scooter über die Bühne und sorgt für den ein oder anderen Lacher. Der bleibt aber kurz danach im Halse stecken, wenn sich übers Gendern lustig gemacht und immer wieder Scheiße und Fuck geschrien wird. Bei Diskussionen auf dem Wohnungsmarkt schenkt man sich nun mal nichts. Obwohl den InteressentInnen schon nach kurzer Zeit klar ist, dass nur die Maklerin profitiert, geht der Kampf um die eigenen vier Wände weiter.
Ich hätte jetzt gerne mal eine Debatte darüber, was das hier eigentlich soll mit dem Haus, mit diesem allem hier. Anders gesagt, warum verpisst ihr euch nicht alle wieder?
Dafür ist es jetzt zu spät.
Sagt wer?
Na, schau dich einmal um, wir können nicht mehr zurückgehen. Die im Salon sind jetzt verbündet mit denen aus dem Vorzimmer und dem Gästezimmer im dritten Stock. Und die stehen in eindeutiger Opposition zu denen im Arbeitszimmer, die allerdings auch wirklich anstrengend sind.
Entdecker James Cook, eine Matrosin, die sich als Mann verkleidet hat und auf den Namen Jonas hört, und eine Autorinnenfigur, angelehnt an die amerikanische Science-Fiction-Autorin Ursula K. Le Guin, führen als ErzählerInnen durch das Stück. Sie sind Bindeglieder zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ihre ständige Präsenz verdeutlicht die Allgegenwärtigkeit menschlicher Besitzansprüche. Von der Besetzung einer Vulkaninsel im Jahre 1773 über die aktuelle Situation am Immobilienmarkt bis hin zur Machtübernahme durch eine Cyborg-Generation. Auch in allen Zeiten dabei ein sechsstimmiger Chor in goldenen Latexanzügen und bunt geflochtenen Zöpfen. Die Kostüme sind wandelbar und werden durch Bewegung und Licht in Szene gesetzt. Zuerst erinnern sie an den Schmuck indigener Völker. Dann gehen sie als hippe Party-Outfits durch und in der Zukunft als metallische Hüllen von Maschinen. Der Spagat zwischen den Zeiten gelingt. Das liegt auch an der Regie von Marie Buß, die den überladenen Text so bildlich wie möglich auf die Bühne bringt. Immer wieder stellt sie einzelne starke Szenen in den Vordergrund, wie diesen Monolog der Autorinnenfigur.
Wenn wir in diesem Spalt der Zeit hier zwischen vorne, hinten, früher, später, wenn hier kein Ausweg, weil am Ende hier aller aufgeklärten Zeiten sich die pure Unvernunft dann in den Schwanz.
Wer sich zu sehr mit sich selbst und seinen Eigentumsansprüchen beschäftigt, wird von der Zukunft überrannt. Die Gegenwart verschwindet kommentarlos, so wie das Bühnenbild, ein riesiges Regalsystem, das während der letzten Szene von den Technikern abgebaut wird. Ein paar weniger Schimpfworte und eine innovativere Vision der Zukunft hätten dem Abend gut getan. Ein Mensch, der einen Außerirdischen zur Welt bringt, hatte schließlich 1979 im Filmklassiker Alien schon genug Aufmerksamkeit. Auch die Machtübernahme von Cyborgs ist eine schon zu oft gehörte Vision, die die zu Beginn aufgeworfenen Fragen nach Geiz, Gier, Skrupellosigkeit und Redundanz zu einfach beantwortet.
Eine nicht ganz überzeugte Isabel Stier über Eigentum, die Uraufführung des neuen Stücks von Thomas Köcke am Schauspiel Köln. Dem Künstler Otto Dix wurde nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten auch schnell sein Eigentum entzogen, beziehungsweise es wurde zwangsversteigert. Nicht nur sein Haus war weg, auch seine Stelle, denn er wurde als einer der ersten Kunstprofessoren 1933 entlassen. Aber Dix hörte nicht auf zu malen, auch wenn seine Werke schnell als entartet galten. Die Gräuel des Kriegs, die Schrecken der Zeit, hat er immer wieder festgehalten. Die Hamburger Deichtorhallen zeigen nun erstmalig Dix Oeuvre aus der NS-Zeit und stellen es zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern gegenüber. Ob dies funktioniert, weiß Annette Schneider.
Auch wenn es nur eine Reproduktion ist, weil das Werk von 1927 nicht mehr reisen darf, die Eröffnung mit dem Triptychon Großstadtleben wirkt wie ein Blick zurück ins Heute. Da feiern die Reichen mit fratzenhaften Gesichtern und exaltierten Gesten sich selbst, während von links und rechts Bettler, Kriegsversehrte und Obdachlose ins Bild drängen. In den Fotografien von Nan Goldin und Tobias Ziloni stehen die gesellschaftlichen Außenseiter dann im Zentrum. Drogenabhängige oder junge Menschen aus Moldawien, die hoffnungslos auf einer Straße kauern, entfalten neben Dix ihre ganze Wucht und Verzweiflung. Kuratorin Ina Jessen:
Mir ist es ganz wichtig, dass das zusammen spricht, sozusagen in den Dialog tritt, dass man sehen kann, aha, da sind Vergleichbarkeiten, aber das ist anders und wie sind eigentlich die Blicke anders heutzutage. Die Ausstellung untersucht sowohl stilistische Aspekte als auch gesellschaftspolitische.
Über 4 Jahre lang entwickelte die Kunstwissenschaftlerin dieses gewaltige Projekt, das mit 250 Arbeiten eigentlich eine Zumutung ist, das aber fast spielerisch leicht daherkommt, ohne je gewollt zu wirken, illustrierend oder platt. Gegliedert in 7 Kapitel, vom Typenporträt über Altmeisterlichkeit bis zu den beiden Weltkriegen, treffen die Arbeiten von Dix auf zeitgenössische KünstlerInnen, die sich gleichfalls mit sezierend kritischem Blick gesellschaftlichen Missständen widmen.
Dieser sezierende Blick oder dieses auch dokumentarische und zu gucken, wie sind eigentlich die Verhältnisse und wie funktioniert der Blick auf Gesellschaft oder wie sind politische Gefüge zu dekodieren, das treibt viele an und um. Und darüber hinaus finde ich aber auch interessant, wie sich die Blicke weiterentwickeln, also welche politischen Themen seit Dix sich weiterentwickelt haben.
Neu entwickelt wurde ein Thema wie Rassismus. So prallt das Bild eines rassistischen Bombenanschlags auf einen schwarzen Musikclub, expressiv festgehalten von der afroamerikanischen Künstlerin Kara Walker, auf Dix gewaltige Antikriegstriptychen mit Schützengräben voll zerfetzter Soldaten, die er Anfang der 1920er Jahre und Mitte der 30er malte. Und Katharina Sieverdings sarkastische Parole »Deutschland wird Deutscher«, gestaltet angesichts des Rassismus in unserem Land, hängt inmitten von Dix barbarischem Grafikzyklus »Der Krieg«. Es ist faszinierend, wie sich alte und neue Porträts, Kriegs- und Gesellschaftsbilder in ihrer Wirkung oft gegenseitig verstärken, wie sich immer wieder historische Konstanten auftun. Völlig überraschend ist dann das große Kapitel über politische Landschaften, das Dix erstmals als Landschaftsmaler präsentiert. Gleißend brennende Himmel, tote Bäume, bedrohliche Wolkengebilde, politisch aufgeladene Bilder, wie Ina Jessen verdeutlicht, die zwischen 1933 und 1945 entstanden, nachdem der Dresdner Kunstprofessor von den Nationalsozialisten entlassen wurde, an den Bodensee zog und seine Großstadtszenerien gegen typenhafte Landschaftsbilder austauschte.
Das sind also Landschaften, die aber immer irgendwo so eine Fremdheit haben, eine Entrückung, wo wirklich auch Unbehagen mit transportiert wird. Und die Stimmungen sind sehr unterschiedlich. Das heißt, es gibt so süß-klebrige Landschaften und es gibt aber auch diese Sturmlandschaften.
Stets erweist sich dabei Dix altmeisterlicher Stil als verlogen schöne Oberfläche, hinter der der Horror lauert. Menschen gibt es nicht, oft brennt es im Hintergrund oder ein Stück Regenbogen stürzt wie ein Gotteszeichen in ein Schweizer Dorf. Gelegen direkt gegenüber von Dicks Atelier malte er es 1940, davor der fast zugefrorene Bodensee.
Was aber 1940 im Winter passiert ist, ein Schweizer General hat den Befehl gegeben, das Eis zu zerbrechen, damit weder ein Angriff noch die Flucht von Deutschen, also auch nicht regimekonformen Deutschen in die Schweiz gelingen konnte.
Alle Künstler und Künstlerinnen fanden es übrigens ehrenwert, mit Dicks ausgestellt zu werden. Auch der britische Künstler Grayson Perry, der das altmeisterliche und herrschaftliche Medium des Wandteppichs aufgreift und auf knapp 7 Metern ein Panorama dessen präsentiert, was die jahrhundertelange kapitalistische Ausbeutung von Naturressourcen aus England gemacht hat. Zerstörte Landschaft, zerschnitten von Straßen und Autobahnen, versehen mit Maisfeldern und tristen Ortschaften. Mitten auf einem einsamen Feld brennt ein Auto, wie ein Sinnbild für die untergehende Gesellschaft, die mit 2 Weltkriegen und dem Elend der Weimarer Republik schon das große Thema von Otto Dix war und die uns heute, wie die Ausstellung eindringlich zeigt, die Luft zum Atmen nimmt.
Annette Schneider über die Ausstellung Dix und die Gegenwart, zu sehen in den Hamburger Deichtorhallen. Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris im kommenden Jahr bringt die Bouquinisten in Rage. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Mascha Drost.
Mit ihren dunkelgrünen Holzkisten gehören die Antiquare, die Buchhändler am Seineufer zu den Wahrzeichen von Paris. Und trotzdem müssen sie weichen. Denn zum ersten Mal soll die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele nicht in einem Stadion, sondern auf der Seine stattfinden. Und die Zuschauer sollen sich an den Ufern verteilen. Deswegen müssten die Stände der Bouquinisten abgebaut werden, so die Stadt. Die Händler wehren sich und deswegen möchte man ihnen entgegenkommen. Es soll zügig ab- und wieder aufgebaut werden. Die Stände sollen, wenn nötig, restauriert werden. Außerdem solle an einem noch unbestimmten Ort ein Dorf der Buchhändler aufgebaut werden, wo die betroffenen Antiquare ihre Ware anbieten können. Paris sagte den Freiluftbuchhändlern auch zu, sie weiter bei ihrer Bewerbung um die Aufnahme in die Welterbeliste der UNESCO zu unterstützen. Die Tradition der Bouquinisten reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Dass sich Deutschland mit nationalen Wahrzeichen schwer tut, das haben wir in dieser Sendung schon von Heinrich August Winkler erfahren. Aber Deutschland schafft es mittlerweile noch nicht einmal, diese zu bauen. Stichwort Einheitsdenkmal. Die geplante Einheitswippe erlebt in wenigen Tagen den Jahrestag der deutschen Einheit zum 10. Mal nicht. 2013 hätte eigentlich mit dem Bau begonnen werden sollen. Zuletzt hatte man mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen, aber das Denkmal werde kommen. Das bekräftigte Kulturstaatsministerin Claudia Roth mehrfach im Interview der Woche im Deutschlandfunk.
Der Anlass ist natürlich sehr geliebt und sehr wichtig. Er ist ja ganz, ganz wichtig für unsere Erinnerungskultur. Ich glaube, wir haben da echt noch einiges nachzuholen, was die Wiedervereinigung angeht, was übrigens auch Erinnerungskultur dessen, was in der DDR passiert ist. Ich glaube, viele Menschen in Westdeutschland haben überhaupt keine Vorstellung davon, was die Verhältnisse in der DDR bedeutet haben. Auch da sind wir sehr dran, in der Erinnerungskultur das zu verstärken. Aber es braucht eben auch diesen Ort. Dieser Ort ist das Freiheits- und Einheitsdenkmal und die Verzögerungen sind sehr ärgerlich und wir machen natürlich Druck, dass es jetzt endlich vorangeht.
Kulturstaatsministerin Claudia Roth im Interview der Woche. In voller Länge morgen zu hören ab 11.05 Uhr oder in unserer DLF-Audiothek-App. Das älteste Filmfestival der Türkei ist abgesagt worden, das Festival Goldene Orange in Antalya. Grund ist eine Kontroverse um eine Dokumentation zum Putschversuch in der Türkei 2016. Das türkische Kultur- und Tourismusministerium hatte die Unterstützung für das Festival wegen der Dokumentation zurückgezogen. Der Film erzählt von 2 Menschen aus dem Bildungs- und Gesundheitssektor, die nach dem versuchten Putsch entlassen wurden. Für das Ministerium ist der Film, Zitat, Propaganda für die Feto-Terror-Organisation. So wird die Gülen-Bewegung bezeichnet. Der Bürgermeister von Antalya, Mitglied der politischen Opposition in der Türkei, machte deutlich, dass er es nicht zulassen werde, dass das Festival für egal welche politische Agenda missbraucht werde. Und er warf der Verwaltung des Filmfestivals und dem zuständigen künstlerischen Team vor, schlecht mit der Kontroverse umgegangen zu sein.
Die Kulturmeldung mit Mascha Drost. Vielen Dank. Nach den Nachrichten folgen die Informationen am Abend. Ein Thema dort, die Diskussion über Aktivrente in der CDU und noch immer die Äußerung von Friedrich Merz. Am Mikrofon der Sendung Kultur heute, Susanne Lurweg. Danke für Ihr Interesse.